Ich lese uns vom Predigttext die Verse 1 bis 12. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Bibeltagsgemeinde, hier in Hannover und alle, die jetzt auf anderen Wegen uns angeschlossen sind, näher als nah wird heute unser Thema sein. Und dabei werden wir den letzten der fünf Psalmen in unserer diesmaligen Bibeltagsreihe auslegen. Nach Psalm 8 und Psalm 51 und Psalm 73 und Psalm 90 zum Abschluss Psalm 139. Um den Untergang der Titanic im April 1912 ranken sich ja viele Geschichten. Und eine Geschichte, die sich hartnäckig hält, und Sie wissen, was jetzt kommt, und in vielen Kinofilmen über das Unglück tradiert wurde, zuletzt 1997, besagt, dass als das Schiff sank, die Bordkapelle die Anweisung hatte, immer weiter zu spielen. Und als letztes Stück, als die Wassermengen sich schon längst an Bord ausbreiteten, sollen sie das Lieblingsstück ihres Dirigenten Wallace Hartley intoniert haben. Und das ist das Lied, was wir soeben gesungen haben, »Näher, mein Gott, zu dir«. Das englische Original von Sarah Adams stammt aus dem 19. Jahrhundert, Nearer My God to Thee, und die deutsche Nachdichtung wurde dann zu einem bekannten Kirchenlied. Näher mein Gott zu dir, näher zu dir, drückt mich auch Kummer hier, droht man mir, soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein. Näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Was für ein bizarrer Kontrast. Als die Titanic kurz zuvor vom Stapel gelaufen war, da hatte die Belfaster Reederei Harland & Wolff den Slogan ausgegeben, selbst Gott kann dieses Schiff nicht versenken. Und wenige Tage danach, als das technische Wunderwerk zwischen den Eisblöcken im Meer versank und mehr als 1500 Passagiere den Tod fanden, da war der Ruf nach Gottes Nähe der letzte Trost der Bordkapelle. In unseren Tagen wird die Titanic ja gern gebraucht als eine Metapher, um den Zustand unserer Gesellschaft und unseres Landes zu beschreiben. Und wieder haben viele vermeintliche Führer das Wort, die sich auf der Kommandobrücke drängen und die ihre Absage an Gott laut und öffentlich deklamiert haben. Der jetzige Kanzler Scholz hatte bereits im Wahlkampf betont, dass er für den Fall seiner Wahl bei seiner Vereidigung auf keinen Fall sagen würde, so wahr mir Gott helfe. Und von dem Vizekanzler Habeck gilt es ja seit 2019, Sie kennen das, diese hochkomplexe Äußerung in einem Interview, wo er sagte, um zu glauben im eigentlichen Sinn, habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Naja, das erinnert so an den alten DDR-Slogan, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein und die Ergebnisse sind ja auch entsprechend. Als ob wir uns das aussuchen könnten, ob Gottes Nähe erwünscht sei oder nicht. Ob man bei Bedarf diese Nähe abrufen und möglicherweise herbeimusizieren könne oder aber auch darauf verzichten. Als ob wir bestimmen könnten, ob Gott etwas mit unserer Gesellschaft zu tun habe oder nicht. Und für Gesellschaft können wir auch ganz einfach eines jeden Menschen eigenes Leben einfügen. Also ob du darüber befinden kannst, ob Gott dir nahe sei oder nicht. Wer sind wir denn? Unser Psalm 139 fährt wie ein Wirbelwind in unsere lächerlichen Hütchenspiele hinein und konfrontiert uns mit einer erschütternden Ansage, die da lautet: Gott ist näher als nah. Das ist der Titel dieser Predigt, näher als nah. Ob du das willst oder nicht, ob du das glaubst oder verachtest, ob du dir das wünschst oder es fürchtest wie der Teufel das Weihwasser, näher als nah. Das ist das Motto über diesen Psalm. Aufgeschrieben wurde er übrigens auch von einem Politiker, von einem König, der ebenfalls auf der Kommandobrücke eines großen Volkes stand. Dieser König hatte nicht nur Philosophen gelesen, sondern er hatte selber Philosophie geschrieben, zum Beispiel im Buch Kohelet oder in den Sprüchen. Und diesem Politiker war klar, dass er es sich nicht leisten könnte, jemals ohne Gott auf einer Kommandobrücke zu stehen. Wie willst du auf der Kommandobrücke deines Lebens stehen? Wie immer du entscheidest, das eine musst du wissen: Gott ist dir näher als nah. Und die vor uns liegenden Verse, die beweisen das. Die offenbaren uns eine detaillierte, eine differenzierte Beschreibung dieser Nähe Gottes, sodass wir uns alle darauf einstellen können, auf diese Nähe. Wie ist Gott uns nahe? Wie ist Gott wem nahe? Und Sie haben am Eingang mitbekommen ein Handout, in dem Sie die 6 Gliederungspunkte der Predigt finden. Ja, es sind heute 6, aber wir werden, verspreche ich, bis zum Mittagessen fertig sein. Und am besten nehmen Sie diese 6 Gliederungspunkte zur Hand. Sie können das auch downloaden, wenn Sie uns jetzt über den Livestream verfolgen, über die Homepage unserer Gemeinde. Da steht diese Gliederung auch zum Download zur Verfügung. Und so können Sie Ihre Notizen da hineinfügen, den Bibeltext daneben legen. Und dann wollen wir versuchen, gemeinsam diesen so reichen Psalm Schritt für Schritt zu verstehen. Und wir beginnen sofort mit den ersten 6 Versen, die wir noch einmal lesen. Und das Ganze steht, wie gesagt, unter der Frage: Gottes Nähe, wie gestaltet sie sich? Wie ist Gott uns nahe? Und wie können wir und wie müssen wir uns darauf einstellen? Nochmal Verse 1 bis 6. Ein Psalm Davids, vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Das Erste, was wir hier über Gottes Nähe erfahren, sie ist eine umfassende Nähe, eine umfassende Nähe. Von allen Seiten umgibst du mich, da bleibt kein Quadratzentimeter frei. So nah ist Gott an mir dran. Und jetzt schauen Sie hin, der Text belegt das mit vielen kleinen Schritten. Gott hat es so schreiben lassen und deswegen wollen wir versuchen, es möglichst genau zu verstehen. Zunächst mal sagt David: Du erforschst mich. Also, wir sind Gottes Forschungsgegenstand. Du bist Gottes Forschungsgegenstand. Das hebräische Wort, was dort steht, chakar, das heißt so viel wie untersuchen, auskundschaften, tief graben. Und das macht Gott mit unserem Leben. Gott ist aktiv und beständig an unserem Leben dran. Gott begnügt sich nicht mit einer allgemeinen Kenntnis oder so einer allgemeinen Draufsicht auf unser Leben. Obwohl Gott allwissend ist, macht er sich trotzdem noch die Mühe, uns beständig zu erforschen. Gott ist immer auf dem neuesten Stand, was dein Leben betrifft. Und daraus resultiert eine lückenlose und intime Kenntnis deiner Situation. Das sagt nämlich das nächste Wort, yada. Du erforschest mich und kennst mich. Yada, das meint eine genaue persönliche Kenntnis. Gott kennt deinen Charakter, Gott kennt deine Herzenshaltung, Gott kennt deine Freuden, Gott kennt deinen Leiden, Gott kennt deine Wünsche, Gott kennt deine Tränen. Yada, du kennst mich, du erforschest mich und du kennst mich. Und weiter. Diese Kenntnis Gottes betrifft sämtliche Aspekte meines Lebens. Sehen Sie hin. Vers 2, ich sitze oder stehe auf, so verstehst du meine Gedanken. Meine Gedanken. Dann der nächste Vers. Vers 3, du verstehst alle meine Wege. Vers 4, siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge. Meine Gedanken, meine Worte, meine Wege. Alles umfassend. Und weiter. Diese Kenntnis Gottes, all unserer Wege, Gedanken und Worte gilt auf einer 24-7-Basis, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, in jeder Lage und an jedem Ort. Vers 2 sagt, ob ich sitze oder stehe, also ob ich ruhe oder in Bewegung bin. Vers 3 sagt, ob ich gehe oder liege, also bei Tag und bei Nacht, ob ich gehe oder liege, bei der Arbeit und bei meinen Ruhepausen, ob ich gehe oder liege. Und dabei nimmt Gott mich und meine Situation immer differenziert wahr. Er nimmt mich immer nuanciert wahr, in allen Schattierungen. Und das sehen wir an den verschiedenen Verben, die der Text hier für Gottes Forschungsaktivität benutzt. Er spricht davon, du erforschst und kennst mich, Vers 1. Vers 2, du weißt und verstehst mich. Vers 3, du prüfst und siehst mich. Was für ein Reichtum. Dieser Psalm, kann man sagen, webt ein dichtes Netz um unser Leben. So wie ein Forscher feinste Messinstrumente einsetzt, um jeden Nanometer seines Gegenstandes zu erfassen. Und weiter. Diese genaue Erkenntnis gewinnt Gott nicht durch Fernbeobachtung, sondern er gewinnt das dadurch, dass er persönlich ganz nah an unserem Leben dran ist. Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umschließt du mich. Das ist zunächst räumlich gemeint, aber auch zeitlich. Von vorne und von hinten, was meine Vergangenheit angeht und meine Zukunft. Gott umschließt mich. Ich bin in Gott geborgen wie eine Stadt im Schutz ihrer Stadtmauer. Stellen Sie sich eine mittelalterliche Stadtmauer vor. Von allen Seiten umgibst du mich und mehr noch und hältst deine Hand über mir. Also Gott ist nicht nur wie eine Mauer um uns herum, sondern Gott ist zugleich wie ein Schutzdach darüber. Mehr Nähe geht nicht. Und jetzt fragen wir, woher kann David das wissen? Nun die Antwort, weil Gott es ihm offenbart hat. Das sagt er ja später in Vers 17, wie kostbar sind Gott deine Gedanken. Und die gibt er hier wieder. Und Jesus hat das ja 1000 Jahre später nochmal ausdrücklich bestätigt, als er lehrte, auch die Psalmen sind heilige Schrift. Auch die Psalmen sind das Wort Gottes. Wenn David hier spricht und Gott das als Psalm in die Bibel hat kommen lassen, ist das inspiriertes, irrtumsloses Wort Gottes. Das gilt. Und genau diese umfassende Nähe hat Gott seinen Leuten zu allen Zeiten versprochen und das hat sie auch zu allen Zeiten durchgebracht. Diese Nähe hat Gottes Leute zu allen Zeiten am Laufen gehalten, ermutigt. Wir hatten das letzte Woche bei Jakob gesehen, wo er als alter Mann die, ja menschlich betrachtet, musste man sagen, höchst unsichere Reise nach Ägypten machen sollte. Wenn Sie dabei waren, erinnern Sie sich noch. Und das Einzige, was ihm den Mut gab, als alter Mann diese Reise anzutreten, war die Zusage der Nähe Gottes. Wie Gott dann sagt in Genesis 46,4, ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen. Ich will mit dir hinabziehen. Ich bin bei dir von allen Seiten. Und genauso hat es uns der Herr dann im Neuen Testament versprochen. Nicht nur seine Nähe, sondern seine umfassende Nähe. Wenn der Jesus in Johannes 10 gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird diesen Hand-zu-Hand-Kontakt zwischen Jesus und seinen Leuten durchschneiden können. Oder in Matthäus 28 am Ende, wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Oder wenn Paulus in Römer 8 alles aufzählt, was uns nicht scheiden kann von der Liebe Gottes. Ne? Wenn er dort sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und dann zählt er all das auf, weder hohes noch tiefes, Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße. Nichts kann uns scheiden. Und offensichtlich, und das sehen wir an all diesen Stellen, ist es dem allmächtigen Gott ein starkes Anliegen, uns dessen zu versichern, dass seine Nähe umfassend ist. Kein Wunder, dass David angesichts dieser Einsichten um Fassung ringt. Wer würde das nicht? Vers 6. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wörtlich steht da, ich werde ihrer nicht mächtig. Das sprengt alle normalen, vertrauten Kategorien. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber Gott sagt, es ist so. Und es ist erstaunlich und es ist erschreckend zugleich. Zumal es keine Chance gibt, sich mal für einige Stunden dieser Nähe zu entziehen. Die gibt es nicht. Es gibt keinen toten Winkel, hinter dem ich mich oder in dem ich mich vor Gott verstecken könnte für ein paar Minuten. Es gibt keine dicke Kirchensäule, hinter der ich mich vor Gott verkriechen könnte. Und das ist das zweite Merkmal von Gottes Nähe. Sie ist nicht nur umfassend, sondern sie ist unausweichlich. Das ist das zweite, Gottes unausweichliche Nähe. Und das sehen wir jetzt in den Versen 7 bis 12. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Verstehen Sie? Vers 7 beginnt mit zwei rhetorischen Fragen, deren Beantwortung sich von selber versteht. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Nirgendwohin. Vor Gott gibt es keinen Fluchtweg, auch nicht bei Feuer. Es gibt kein Entrinnen. Und wieder schreitet David die verschiedenen Kategorien ab, die er eine nach der anderen ausschließt. Er geht vor wie ein Wissenschaftler. Er sagt, das gilt für das Stichwort Himmel. Führe ich den Himmel, Vers 8, so bist du da. Himmel meint hier den Wohnort Gottes, die ewige Welt. Und dann ganz nach unten im bildlichen Sinne. Und bette dich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Im Totenreich ist Gott auch gegenwärtig. Jesus sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Luther übersetzt, und der Hölle. Unausweichliche Nähe. Und dann dieses wunderschöne Bild in Vers 9. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Selbst da könnte ich dir nicht entkommen. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen. Die Flügel der Morgenröte, wie die Strahlen des Morgenrots das gesamte Firmament erstrahlen lassen. Konnten wir heute Morgen in Hannover nicht bieten, aber an manchen Tagen gibt es das auch. Ja, die Strahlen des Morgenrots lassen das ganze Firmament erstrahlen. Und wenn diese Strahlen, sagt David, uns wie Flügel bis an das äußerste Meer tragen würden, bis in die letzten Winkel der Erde oder gar des Universums, selbst dort würde Gottes starke Hand uns noch festhalten und nicht loslassen, wie es dann in Vers 10 heißt, so würde auch dort deine Hand mich führen und auch dort deine Rechte mich halten. Und diese Unausweichlichkeit seiner Nähe hat Gott immer wieder betont, zum Beispiel auch durch den Propheten Jeremia in Jeremia 23, Vers 24. Da steht dieser wunderbare Vers, dass Gott fragt, meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Wie kannst du so blind sein, das zu glauben? Ja, bin ich es nicht, sagt Gott, der Himmel und Erde erfüllt? Du kannst dich vor mir nicht verbergen, aber du musst dich vor mir auch gar nicht verbergen. Es klappt sowieso nicht. Gott ist immer präsent. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Psalm 121, Vers 4. Seine Nähe ist unausweichlich und unentrinnbar. Und dann fügt David seine Aufzählung noch etwas hinzu. Es stockt einem der Atem, wenn man diese Vollständigkeit, diese Akribie sieht, mit der er hier verfährt. Er sagt im Vers 11, und spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Also selbst wenn ich mich in die Finsternis zurückzöge, um etwas zu verbergen, vielleicht meine Sünde zu verbergen, oder wenn ich mich in die Finsternis zurückzöge, weil ich vor Traurigkeit das Licht nicht mehr ertrage, weil ich am liebsten nur noch schlafen will, weil ich vielleicht wegen einer seelischen Krankheit nicht mehr die Kraft habe. Oder auch wenn die Finsternis mich verschlingen wollte durch Anfechtung, durch Hoffnungslosigkeit. Sie hat keine Chance gegen Gottes Nähe. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Das ist schon das Zweite. Gottes Nähe ist unausweichlich, Gottes Nähe ist unvermeidbar. Und das ist ein starker Trost. Auch wenn du morgen wieder an deinen Arbeitsplatz gehst, auch wenn du in einigen Tagen vielleicht eine schwierige Reise antreten musst. Du darfst wissen, Gott ist da, Gott geht mit. Das haben seine Leute immer wieder erfahren, auch Gladys Aylward, die berühmte China-Missionarin. Und sie hat das immer wieder bezeugt, auch aus jener schwierigen Zeit, als 1948 Mao Zedong mit seiner Roten Armee immer tiefer in den Süden vordrang und die Anhänger von Chiang Kai-shek und andere dort verfolgte. Und auch die Christen wurden verfolgt und sie mussten sich zurückziehen, immer tiefer in den Süden. Und dann traf Gladys Aylward dort sich mit einigen Studenten, die sie zum Teil auch gewissermaßen geistlich betreute. Und sie beteten jeden Abend und sagten, Herr, wenn wir jetzt flüchten müssen, wenn wir weiter flüchten müssen, wo willst du uns hinführen? Und dann wurde ihnen irgendwie klar, dass Gott ihnen auf einer Landkarte, sie sind das so durchgegangen, deutlich machen würde, eine völlig abgelegene Gegend im Hochgebirge an der Grenze Tibets. Und wer sollte gehen? Schließlich sagte Gladys Albert, ich gehe. Und dann macht sie sich auf in dieses entlegene Gebiet, wie gesagt, im Hochgebirge an der Grenze Tibets. 5 Tage mühsamer Wanderschaft. Immerhin findet sich ein Arzt, der sie begleitet. Nach 11 Tagen ist Gladys am Ende ihrer Kräfte. Und sie beten dann zusammen, Herr, schick uns doch eine von den Personen, die wir uns da treffen sollen. Und da sehen sie, wie in knapper Entfernung 2 Männer an einem Hang sich bewegen. Und der Arzt läuft sofort hin und sagt, das muss unser Mann sein. Und ja, dann kommt er dorthin und schleppt sich den steilen Hang hinauf und sieht einen tibetischen Lama-Priester, also einen buddhistischen Priester, sehr höflich. Und dieser Priester lädt sie gleich ein, ins Kloster zu kommen. Er sagt, wir haben so lange auf euch gewartet, um uns von dem Gott erzählen zu lassen, der Sünder liebt. Und die beiden wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Sie werden in ein großes Lama-Kloster geführt, also buddhistisch. Dort warten etwa 500 Mönche, die auf ihren Betkissen knien und schauen sie mit erwartungsvollen Augen an. Was war geschehen? Der Lama hat es dann berichtet. Vor vielen Jahren waren Leute von ihnen in die nahe Stadt gegangen, um dort ihre Kräuter zu verkaufen. Und dort hatten sie einen Mann getroffen, der mit einem Papier geschwenkt hat und gesagt, wer will es lesen? Hört auf die Botschaft, Rettung und Seligkeit von Sünden, frei und umsonst. Wer sich zu Gott bekehrt, empfängt diese Rettung. Und einer der Mönche hatte diesen Zettel mitgenommen. Aber sie verstanden ihn nicht. Und dann brachten sie ihn an so einer Art Pinnwand dort im Kloster an, dass er immer wieder gelesen werden konnte. Und da standen die Worte von Johannes 3, Vers 16 drauf, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt, als Gladys Aylward dorthin kommt, sagt der Mandarin, also der Leiter dieses Klosters, dieses Papier lesen wir seit Jahren von dem Gott, der Sünder liebt, aber wir wissen nicht, wer es ist. Und dann erzählt er weiter. Nach dieser Entdeckung sind die Lamas dann immer wieder mit der Kräuterernte in die Stadt gegangen und wollten fragen, wo wohnt der Gott, der Sünder liebt? Aber keiner konnte ihnen die Antwort geben, 5 Jahre lang. Und dann sagte der Chef, so, ich verspreche jetzt, ich gehe auf Wanderschaft und ich werde nicht eher wiederkommen, bis ich den Gott gefunden habe, der Sünder liebt. Und dann kam er zu der kleinen Stadt Lanzhou und fand dort eine Station der China-Inland-Mission. Die haben ihm immerhin die Bibel mitgegeben. Dann konnte er die Bibel mit zurücknehmen in das Kloster. Und sie wussten aber immer noch nicht, wer der Gott ist, der Sünder liebt. Und dann lasen sie dort auch den Satz, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Da haben sie gesagt, naja gut, wenn das da steht, dann wird ja wohl eines Tages so ein Bote Gottes hierher kommen. Ne? Wenn er in alle Welt geht, wird er auch zu uns kommen und wird uns dann das schon erklären. Und so hatten sie nochmal 3 Jahre nach dem Empfang der Evangelien gewartet, um zu verstehen, wer nun der Gott ist. Und dann kommt Gladys Aylward dorthin. Und dann sagt er, klar, das sind die Boten, auf die wir warten. Nur Menschen, die Gott kennen, können uns das sagen. Und dann hatten sie noch mitbekommen, wie Gladys Aylward so schön gesungen hat. Das hat sie dann auch noch beeindruckt. Und dann kam der Moment, als dieser Zettel an der Pinnwand plötzlich verständlich wurde und Gladys Aylward ihnen bezeugte, wer Jesus Christus der Retter ist. Am nächsten Tag mussten sie abreisen. Und kurze Zeit nach dieser Begegnung mit den Lamas hatten dann die chinesischen Kommunisten auch die Grenzen nach Tibet überschritten und auch das Lama-Kloster zerstört. Aber die Lamas konnten rechtzeitig fliehen, mischten sich in gewöhnlicher Kleidung unter Hunderttausende von Flüchtlingen an der chinesisch-tibetischen Grenze. Sie wurden in Flüchtlingslagern untergebracht. Und einige dieser Lamas, das hat man später erfahren, sind Evangelisten geworden, weil sie den Gott, der Sünder liebt, gefunden hatten und verbreiteten die Botschaft von Johannes 3, Vers 16 in diesen Flüchtlingslagern. Von allen Seiten umgibst du mich. Und wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Du bist immer da. Und was für das Lama-Kloster gilt, das gilt auch für jede Wohnung. Warum ist das so? Warum kann Gott seine Hand nicht von seinen Menschen lassen? Der von Gott erforschte David wird an Gottes Hand immer mehr selbst zum Forscher. Und er entdeckt einen weiteren, ganz überraschenden Grund für Gottes leidenschaftliche Nähe. Und davon lesen wir in den Versen 13 bis 16. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Da steht wörtlich, überaus wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und am besten übersetzt man das wörtlich, deine Augen sahen mich als ungeformten Keim. So ist das am besten wörtlich zu übersetzen. Und das ist die dritte Form von Nähe, die Gott uns hier offenbart, nämlich seine Nähe ist eine umfassende Nähe, eine unausweichliche Nähe und drittens eine ursprüngliche Nähe. Eine ursprüngliche Nähe. Und jetzt merken Sie, wie aktuell das ist. Gott sagt, noch bevor ich das Licht der Welt erblickte, hast du mich längst gesehen. Sagt David, bevor ich das Licht der Welt erblickte, hast du, Gott, mich längst gesehen. Heute würde er sagen, noch ehe der Arzt im Ultraschall den ersten Hinweis auf mich entdecken konnte, warst du schon längst an meinem Leben dran. Und dann wird es wieder ganz detailliert. Also dieser Psalm verlangt uns einiges an Arbeit ab, weil er so detailliert ist. Aber das ist Absicht. Vers 13. Denn du hast meine Nieren gebildet und hast mich gebildet im Mutterleib. Also Gott macht Handarbeit. Dass aus einem Zeugungsakt ein Mensch wird, ist Gottes Werk, ist Gottes Handarbeit. Gott war von Anfang an deiner Existenz dran. Du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich als Ganzes gewoben, so wie man einen wunderschönen Teppich webt. Und die Nieren stehen in dem Psalm oftmals für den Verstand, für das Denken. Das heißt, du hast uns auch unser Denken gegeben. Unser Verstand ist eigens von Gott erschaffen, wie unsere gesamte Existenz. Und deswegen, Vers 14, können wir Gott nur innig dafür danken, dass wir, wie das hier wörtlich steht, überaus wunderbar gemacht worden sind. Benedikt Peters übersetzt, furchterregend wunderbar gemacht, weil wir sein Werk sind. Weil Gott gut und vollkommen ist, kommt jeder Mensch als gutes Werk zur Welt. Ja, seit dem Sündenfall gibt es Krankheit. Seit dem Sündenfall passiert es auch, dass in einigen Fällen auch Babys mit einer Krankheit oder mit einer Behinderung geboren werden. Aber das ändert doch nichts an Gottes Gütesiegel auf ihrem Leben. Gott hat es so geboren werden lassen. Dass es Sünde und Krankheit gibt, ist Folge des Sündenfalls. Aber Gott hat dieses Kind so geboren werden lassen. Das schränkt ihre gottgegebene Würde doch in keiner Weise ein. Auch im Alter verlieren wir durch eine Krankheit nicht unsere Würde oder gar unser Lebensrecht. Okay, mal dahin. Und unser Grundgesetz weiß das noch, weil seine Urheber eine christlich geprägte Vorstellung von Menschen hatten. Die waren nicht alle Christen, aber sie hatten ein christliches Menschenbild. Und deshalb haben sie ja auch in der Präambel im allerersten Satz gleich reingeschrieben, die Verantwortung vor Gott. In Verantwortung vor Gott und den Menschen geben wir uns dieses Grundgesetz. So, und daraus folgt dann zwingend, dass in Artikel 3, Absatz 3 gefordert wird, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Zitat Ende. Das fordert Gott. Und es gilt auch für die Kinder im Mutterleib. Und genau diese Überzeugung hatte die Rechtsprechung der frühen Bundesrepublik und auch unseres damaligen Verfassungsgerichts. Zum Beweis zitiere ich Ihnen zwei der bedeutendsten Verfassungsrechtler unseres Landes. Der erste ist Günther Dürich, der den ersten Kommentar zu Artikel 1 des Grundgesetzes schrieb. Er sagt, im Augenblick der Zeugung entsteht der neue Wesens- und Persönlichkeitskern, der sich hinfort nicht mehr ändert. Im Augenblick der Zeugung. In ihm, so Dürich weiter, ist alles Wesentliche und Wesenhafte dieses Menschen beschlossen. Er treibt zur Entfaltung dessen, was keimhaft in ihm liegt und bewirkt, dass der Mensch, mag er wachsen oder vergehen, stets er selber bleibt. Zitat Ende. Der Mensch ist er selber mit dem Moment der Zeugung. Und dann das andere Zitat von Ernst Wolfgang Böckenförde, den wir gestern schon in unsere Überlegungen einbezogen hatten. Er sagt, der Nasciturus, also Nasciturus ist dieses wunderschöne Wort für den Embryo, der geboren werden wird, heißt das. Der Nasciturus ist deshalb Kraft seiner Menschenwürde Inhaber des Grundrechts auf Leben. Der Nasciturus ist Inhaber des Grundrechts auf Leben. Im Sinne des Artikel 2 Absatz 2 sagt Böckenförde, es gibt kein allgemeineres Recht der Menschheit als Recht auf Leben überhaupt. Zitat Ende. Böckenfördes Aufsatz ist etwa 20 Jahre alt. Ja klar, auch damals gab es Abtreibungen. Aber seitdem er das schrieb und veröffentlichte, ist unser Land ein anderes geworden. Aber der oberste Anwalt der Kinder im Mutterleib, der ist immer noch derselbe. Das ist der Schöpfer persönlich. Und deswegen sagen die Verse 15 bis 16 noch weiteres, ja, über den Embryo. Wir lesen weiter. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich als ungebildeten Keim. Als meine Mutter noch nichts von mir wusste, heißt das. Als die diagnostischen Instrumente des Gynäkologen noch nichts anzeigten, da machte Gott mich im Verborgenen. Da wurde ich kunstvoll gewirkt unter der Erde. Unter der Erde, das ist ja ein Bild, eine Metapher, eine dichterische Umschreibung für den unsichtbaren Bereich, in dem das Kind gebildet wurde. Unter der Erde, das heißt hier bildlich jedem menschlichen Auge und jedem menschlichen Zugriff entzogen und unzugänglich. Und schauen Sie hin, da bereits wurde der Mensch kunstvoll gewirkt, wie Vers 15 sagt. Da steht wörtlich, er wurde farbig gewirkt. Das heißt, er erhielt bereits dort seine ganz speziellen individuellen Merkmale unter der Erde, also im Bilde gesprochen. Er erhielt schon damals seine Identität, nämlich von Gott. Da stand sein Erbgut, da stand seine DNA längst fest. Da erhielt er, heute besonders wichtig, auch sein Geschlecht, entweder männlich oder weiblich, je nach dem Willen des Schöpfers. Und Vers 16 bestätigt dann nochmal, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Man kann das Wort, das dort steht, auch seriös wirklich als Embryo übersetzen. Deine Augen sahen mich schon als Embryo. Da steht im Hebräischen das Wort Golem. Und das Substantiv wurde, wie Delitzsch schreibt, also Delitzsch ist immer eine seriöse Quelle, offensichtlich abgeleitet von dem Verb Galam. Und wissen Sie, was Galam heißt? Zusammenwickeln. Also Elias Mantel wurde zusammengewickelt, das ist das Verb. Und jetzt ist es klar. Das trifft wunderbar die uns bekannte Form des Embryos, der ja anfangs wie so ein zusammengewickeltes kleines Bündel da erscheint und sich dann entfaltet. Galam führt zu Golem, der Keim, der Embryo. Und Gott hat ihn gesehen und Gott hat ihn gemacht. Und Gott ist diesem Embryo von der ersten Millisekunde seiner Existenz ganz nahe. Vers 16, deine Augen sahen mich. Deine Augen sahen mich als Embryo im absoluten Urzustand. Und weiter, 16b. Alle Tage waren bereits in einem Buch geschrieben, die noch werden sollten. Die vorbedacht waren, kann man noch übersetzen, als noch keiner von ihnen da war. Das heißt, in Gottes Buch der Ewigkeit war zum Zeitpunkt des Embryos bereits auf geheimnisvolle Weise eingeschrieben, welche Tage und wie viele Tage dieses Menschenkind erleben würde. Dieses Menschenkind, das ja von der Stunde Null an seine spezifische Identität schon vollständig hat. Gott sieht es. Und das heißt, auch der Embryo ist zu keinem Zeitpunkt der Willkür von Menschen anheimgegeben, dass sie mit ihm machen könnten, was ihnen gut dünkt. Und wenn Menschen diesen Embryo töten, wie das bei einer Abtreibung geschieht, wie es in unserem Lande nach den offiziellen Statistiken mehr als 100.000 Mal pro Jahr geschieht, und ihr Lieben, wir dürfen uns an diese Zahl niemals gewöhnen, auch wenn wir sie so oft gehört haben, und sie steigt. Wenn das geschieht, dann laden Menschen furchtbare Schuld auf sich. Aber das Kind selbst, und das sagt dieser Vers auch, das Kind selbst bleibt in Gottes Plan wunderbar geborgen. Und wir dürfen fest damit rechnen, dass es auf ewig im Himmel dabei sein wird. Und dafür gibt uns Gottes Wort sehr hoffnungsvolle Indizien. Nicht zuletzt durch den Verfasser unseres Psalms, das muss ich Ihnen unbedingt zeigen. Es ist so ein wichtiger Trost, das den Eltern zu sagen, wenn sie ein Kind verloren haben, als ganz kleines Baby vielleicht schon. Aber es ist auch sehr nachdenkenswert für jemanden, der sein Kind abgetrieben hat. Dieses Kind lebt. Derselbe David bekennt 6 Psalmen später, im Psalm 145, Vers 13, dass er fest mit dem Himmel rechnet. Da sagt er, dein Reich ist ein ewiges Reich. Und als der Säugling, den er mit Bathseba gezeugt hatte, schwer krank wird und dann ganz früh stirbt, da ist David getröstet. In welcher Gewissheit ist er getröstet? 2. Samuel 12, Vers 22 und 23. Da sagt er, ich werde zu ihm gehen, nämlich in den Himmel. Aber er wird nicht wieder zu mir zurückkehren, auf die Erde. Verstehen Sie, das ist in seiner Deutlichkeit nicht zu übertreffen. David sagt, ich werde einmal zu ihm gehen. Er wartet im Himmel auf mich. Aber er wird nicht mehr zu mir auf die Erde kommen. Und darin war er getrost. Und David wusste ja, wo er einmal hingehen würde. Ich werde immer da sein im Hause des Herrn. Letzter Satz vom Psalm 23. Klar wusste er das. Und hier schenkt Gott dem David und Gott schenkt uns, die wir um Kinder trauern, Kinder von lieben Menschen, eigene Kinder. Ich werde mein Kind im Himmel wiedersehen. Und schauen Sie, wie anders David reagiert. Später, in dieser anderen Situation, als sein erwachsener, gottloser Sohn Absalom verstirbt. Da ist er untröstlich. Er ist bei dem Kleinen viel getrösteter. Und erst später bei dem erwachsenen Absalom untröstlich. Warum? Weil er den eben nicht in den Armen des guten Hirten weiß. Und weil er weiß, den werde ich nicht mehr wiedersehen. Das ist der Unterschied. Und in Markus 1, Vers 14 sagt er, Jesus, lass die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und in Vers 16 lesen wir Markus 1, Vers 16, und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Der berühmte Theologe Charles Hodge hat geschrieben mit diesem Satz, denn solchen gehört das Himmelreich, vermittelt Jesus uns den Eindruck, dass der Himmel in nicht geringem Maße auch aus den Seelen der erlösten Kinder bestehen wird. Und John MacArthur fasst seine exegetischen Beobachtungen zu dieser Frage so zusammen. Noch einmal Zitat. Alle Kinder, die sterben, also unmündige Kinder, die sterben, leben für immer in der Gegenwart des Herrn. Sie sind mit ihrem Tod auf ewig gesegnet. Und der Grund liegt in dieser ursprünglichen Nähe, die Gott auch zu diesen Kindern hat. Dieser ursprünglichen Nähe, der wir alle unsere Existenz verdanken. Du hast meine Nieren gebildet, hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Bis hierher hat David im Aufblick zu Gott staunend und ja, man könnte auch fast sagen stammelnd zusammengetragen, worin sich Gottes Nähe zeigt. Es ist eine umfassende Nähe, eine unausweichliche Nähe und eine ursprüngliche Nähe von der ersten Sekunde unserer Existenz an. Und jetzt werden wir etwas schneller vorangehen. Er muss aber zugeben, dass ihn diese Dimension überfordert, dass er sie auch nicht ansatzweise wirklich völlig durchdringen kann. Und darum ist Gottes Nähe für ihn auch viertens eine unbegreifbare Nähe. Das sind die Verse 17 und 18. Aber wie schwer, man muss eigentlich sagen, wie kostbar sind für mich, Gott, deine Gedanken. Und wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich immer noch bei dir. Und Vers 6 passt noch dazu, da hatte er schon mal so diesen Impuls, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen, wörtlich, ich werde ihrer nicht mächtig. Was sagt David da? Da sagt er, Gott, wenn ich so über deine Nähe nachsinne und wenn ich so die verschiedenen Erkenntnisse zusammenführe, die du mir bisher schon offenbart hast, tja, dann merke ich, wie groß das ist, wie ich an meine Grenzen komme, dass mich deine Perspektiven schwindelig machen. Vers 18, wollte ich sie zählen, deine Gedanken, so wären sie mehr als der Sand. Wie wollen sie bitte schön den Sand zählen? Und der Grund, weil es deine Gedanken sind, Vers 17. Gott ist im Himmel und du Mensch bist auf Erden, sagt Prediger 5, Vers 1. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, sagt Jesaja 55. Und hier in Vers 6 steht, ich werde ihrer nicht mächtig. Das heißt, ich kriege es nicht in den Griff, wie so etwas geht, dass ein heiliger, persönlicher Gott in dieser Weise mir nahe ist. Aber die Konsequenz kann nun nicht sein, dass wir sagen, gut, wenn wir es nicht ganz ergründen, dann geben wir eben auf und ersetzen die Bibeltage künftig durch ein Action-Festival mit christlichem Unterhaltungsprogramm. Das kann nicht die Konsequenz daraus sein. Wie sehr hat Paulus darum gekämpft, haben wir schon gestern gesagt, dass seine Leute reif und erwachsen werden im Denken. Und David selbst gibt uns jetzt ein Vorbild, wie wir diese Balance halten können auf diesem schmalen Grat zwischen Oberflächlichkeit, dass wir sagen, ach, das verstehe ich sowieso nicht, und naiver Überschätzung unseres Verstandes, dass wir sagen, ja, ist ja ganz einfach. Und dahin durch führt der schmale Grat zwischen Oberflächlichkeit und naiver Verstandesüberschätzung. Und so sehen wir das hier bei David. Und gegen diese Doppelgefährdung hilft nur eine Doppelstrategie. Und die will ich Ihnen verraten. Diese Doppelstrategie heißt demütiges Staunen und dankbares Studieren. Das gehört beides zusammen und das finden wir beides hier. Demütiges Staunen und dankbares Studieren. Ja, wir haben keine vollständige Erkenntnis, aber es gibt echte Erkenntnis. Und die will Gott uns in seinem Wort schenken. Demütiges Staunen und dankbares Studieren. Und dadurch werden wir Gott immer näher kommen. Gott hat versprochen, wenn wir sein Wort studieren, wenn wir ihn darin suchen, werden wir auch persönlich immer mehr in seine Nähe gezogen. Und das bekennt David hier am Ende von Vers 18 ganz erleichtert. Er sagt, am Ende bin ich immer noch bei dir. Ganz dicht in deiner Nähe. Wörtlich steht da eigentlich, wenn ich aufwache, bin ich immer noch bei dir. Also das heißt bestimmt nicht, dass David beim Studieren eingeschlafen ist. Dazu war es ja viel zu spannend, das Thema. Sondern wenn ich aufwache, damit ist eher gemeint, ja, wenn ich bin wie in einem Rausch in diesen Gedanken. Vieles neu begriffen. Über Gott, über die Welt, über mich selbst, was mich zur Anbetung treibt. Manchmal der Atem gestockt. Manchmal gezittert vor den Konsequenzen. Und das ist wie ein Wirbelwind, diese Gedanken. Und Gott nimmt mich mit und führt mich dahin durch. Und wenn ich wie in einem Rausch, ja, dann plötzlich sage, Mensch, und jetzt sitze ich wieder hier. Und wenn ich erwache, das Entscheidende ist, ich bin immer noch bei dir. Und aus deiner Nähe kann mich niemand vertreiben, weil du mich bei dir hältst. Unbegreifbare Nähe, ursprüngliche Nähe, unausweichliche Nähe, umfassende Nähe. Und dann, Sie merken, wir kommen voran, kommt plötzlich von einem Vers auf den anderen in diesem Psalm ein völlig anderer Ton hinein, den man auf den ersten Blick gar nicht versteht und den viele am liebsten überschlagen würden. Da war er nicht mehr so in Form oder so. Ja? 19 bis 22. Ach Gott, sagt er, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Was soll das mit Gottes Nähe zu tun haben, fragen wir. Nun, zunächst, auch diesen Leuten hatte Gott ja einmal seine Nähe angeboten. Auch diesen Feinden, auch diesen Spöttern, dadurch, dass er ihnen das Leben geschenkt hat, dadurch, dass er ihnen einen Platz in dieser Welt gegeben hat. Auch sie wurden mit dem Gottesbeweis der Schöpfung konfrontiert, Römer 1, in der sie Gottes Macht hätten erkennen können, ja müssen. Aber sie haben Gottes Ruf geflissentlich überhört oder sich sogar absichtlich die Ohren zugehalten, weil sie sich in ihrem selbstbestimmten Leben nicht stören lassen wollen. Das ist das ja, was Paulus in Römer 1 schreibt. Er sagt, sie hätten gekonnt, aber sie wollten nicht. Und in ihrer Undankbarkeit haben sie sich immer wieder verstrickt. Römer 1, 21, sie wussten, dass es ein Gott ist. Entschuldigung, die Brille. Predigt ist ein lebendiges Geschehen. Ja. Also, sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt. So ist es mit diesen Leuten gelaufen. Und diese Leute stehen hier fünftens für unerwiderte Nähe. Das ist der fünfte Punkt. Unerwiderte Nähe. Das ist so wie unerwiderte Liebe, ja? Obwohl Gott auch sie im Mutterleib gebildet hat, obwohl er auch ihre Nieren bereitet hat, obwohl er auch ihnen die ersten Atemzüge und alle weiteren ermöglicht hat, obwohl auch für sie alles gilt, was in den Versen 13 bis 16 steht, aber sie haben ihm nicht gedankt. Unerwiderte Nähe. Und schauen Sie hin, es ist nicht so, dass David hier irgendwie eine persönliche Rechnung mit diesen Leuten offen hätte, sondern was betrübt David? Was wühlt ihn auf? Es wühlt ihn auf, dass sie Gott angreifen. Das ist ganz eindeutig. Er sagt im Vers 20, sie reden von dir lästerlich. Und deine Feinde erheben sich, er sagt nicht meine Feinde, deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Und in Vers 21 sagt er es nochmal, Herr, die dich hassen, die sich gegen dich erheben. Darum geht es, das muss man erstmal klarstellen. Und weil David Gott liebt und weil David sich ganz mit Gott identifiziert und weil David weiß, dass er Gott alles verdankt, tut es ihm in der Seele weh, wenn andere seinen Gott angreifen und lästern. Tut dir das weh? Wenn jemand, den du liebst, angegriffen wird, dann kann dich das nicht kalt lassen. Auch für diese Feinde galt, was Paulus in seiner Rede auf dem Areopag allen Heiden zugestanden hatte, damals in Athen. Apostelgeschichte 17, Vers 27. Das galt auch für die, wo Paulus sagte, sie sollen Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden möchten. Und für wahr, er ist nicht ferne einem jeglichen unter uns. Er ist nah, näher als nah. Was habt ihr mit dieser Nähe gemacht, ihr Athener? Ihr habt sie nicht erwidert. Ihr habt Gott abblitzen lassen. Ja, ihr habt euch eure eigenen Götzen gebaut und ihr habt Gott sogar teilweise aktiv bekämpft. Ihr habt seine Nähe nicht nur unerwidert gelassen, sondern ihr habt zusätzlich einen tiefen Graben aufgerissen zwischen euch und Gottes Nähe. Ihr habt ihn von euch gestoßen. Ihr habt euch zu seinen Feinden gemacht. Wir haben gestern bei den Bibeltagen zwei Seminare gehabt, die sich mit aktuellen Programmen und Projekten auseinandergesetzt haben, mit denen in unserer Gesellschaft mit hohem Aufwand gezielt Gott attackiert wird, gezielt Gottes offenbarte Wahrheit attackiert wird. Wir haben in diesen beiden Seminaren sehen können, was es heißt, dass Menschen sich, wie es hier steht, im Psalm 20 und in Vers 20 und 21 sich mit frechem Mut, mit frechem Übermut gegen Gott erheben. Das haben wir in diesen beiden Seminaren gesehen. Der Genderismus ist ein Generalangriff auf die Schöpfungsordnung Gottes. Und der Transhumanismus, der sich anmaßt, einen neuen Übermenschen zu schaffen, der den Homo sapiens ersetzen will durch das, was sie Homo Deus nennen. Mensch, Gott. Mensch, Gott. Das ist der dreiste Versuch, den Gott der Bibel vom Thron zu stürzen und sich selbst auf diesen Thron zu setzen. Nur zwei Zitate. Mark Pease, er schreibt sich P-E-S-C-E, schreibt das in einer Veröffentlichung schon 2008. Wir suchen einen Ausweg aus der Vergänglichkeit, eine Verwandlung in eine unsterbliche Form. Wir streben danach, uns selbst mit vollkommenem Wissen und vollkommenem Willen zu segnen. Wie Götter zu werden, das Universum in unsere Hand zu nehmen und es nach unserem Bild zu formen, wie auf der Erde, so auch in den Himmeln. Und dann sagt er weiter, die von der Evolution vorgegebene Zielrichtung treibt uns in das Transhumane, also in das Übermenschliche, eine Vergötterung der Vernunft, Errettung erreicht durch gute Werke. Das ist genau das, was hier beschrieben wird, genau diese Haltung. Und ein zweites Zitat, das Sie auch gestern schon hören konnten, will ich hier noch hinzufügen von Yuval Noah Harari, dem israelischen Historiker, dem wohl bekanntesten Chefberater auch des World Economic Forum. Der sagt, neue Techno-Religionen werden die Welt erobern, weil sie Heil durch Algorithmen und Gene versprechen. Aus religiöser Sicht ist der interessanteste Ort auf dieser Welt nicht der Islamische Staat oder der Bible Belt, also in Amerika dieser Bibelgürtel, sondern das Silicon Valley. Dort bauen Hightech-Gurus schöne neue Religionen für uns zusammen, die wenig mit Gott und alles mit Technologie zu tun haben. Sie versprechen all die alten Gewinne, Glück, Frieden, Wohlstand und sogar ewiges Leben. Nur eben hier auf Erden, mit Hilfe der Technik und nicht erst nach dem Tod, mit Hilfe himmlischer Wesen. Das ist die Attacke gegen Gott. Und damit Sie glauben, dass das da wirklich steht, es steht in der deutschen Ausgabe von Homo Deus auf Seite 539. Die Methoden sind neu, die der Transhumanismus sucht, aber der Antrieb dahinter ist uralt. Und deshalb kann David diesen Leuten gegenüber, das ist doch klar, nicht neutral bleiben. Können wir diesen Leuten gegenüber neutral bleiben? Er muss Positionen beziehen. Und er bezieht sie im Vers 22, wo er sagt, ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden, weil sie deine Feinde sind. Und was meint er hier mit Hass? Hass meint nicht, ganz deutlich, Hass meint nicht unkontrollierte Wut, die in Gewalt umschlagen könnte, sondern Hass meint innere Erschütterung über die Bösartigkeit dieser gegen Gott gerichteten Gier. Das meint dieser Hass. Erschütterung, eine innere Erschütterung über die Bösartigkeit dieser gegen Gott gerichteten Gier. Das gleiche Wort, hassen, nämlich Sana im Hebräischen, verwendet die Bibel für Gott selbst. Das kann also nichts Unmoralisches sein. Im Psalm 11, Vers 5 heißt es, der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Da steht genau das gleiche Wort. Innere Erschütterung über die Bösartigkeit Und wenn Gott nun angegriffen wird, dann können doch diejenigen, die ihn lieb haben, nicht neutral bleiben. Dann können sie sich doch nicht raushalten und sagen, na ja, das wird schon wieder vorübergehen. Dürfen wir alles nicht zu ernst nehmen. Sondern dann müssen wir doch Position beziehen. Und wir müssen auch innerlich Position beziehen. Und so sind auch diese Verse 19 bis 22 ein Ausdruck der Nähe Davids zum lebendigen Gott. Die passen hier genau rein, diese Verse. Die würden fehlen, wenn sie nicht dastünden. Sie sind ein Ausdruck der Nähe Davids zum lebendigen Gott. So wie der Herr Jesus auch nicht unbeteiligt zuschauen konnte, wie das Haus seines Vaters, wie der Tempel missbraucht wurde. Und wie Jesus, das dürfen wir natürlich nicht machen, aber wie Jesus dann da reingegangen ist mit einer Geisel und für Ordnung gesorgt hat mit diesem Gerät, was er in der Hand hatte. Und die Jünger haben sofort, das steht in Johannes 2 am Psalm 69, gedacht, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Wir eifern um Gottes Haus, wir eifern um Gottes Wahrheit, weil wir um Gott als Person eifern. Und natürlich, und das muss man hier auch nochmal deutlich sagen, das hat nichts mit Dschihad, nicht im Entferntesten mit Dschihad zu tun. Natürlich ist uns im Neuen Testament erst recht jede Gewaltanwendung von Gott selbst untersagt. Jede Gewaltanwendung in Sachen des Glaubens ist uns untersagt. Aber auch David lässt ja keine Spur von menschlicher Gewaltfantasie erkennen. Schauen Sie, was sagt er denn in Vers 19? Da sagt er, ach Gott, wollest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Ja, da sagt er, Gott, wollest du doch die Gottlosen töten, dass sie nicht mehr lästern können, dass sie nicht mehr andere verführen können, dass sie nicht mehr Menschenseelen beschädigen können. Und er beschreibt, es sind Blutgierige, es sind Leute, die mit ihren Taten und mit ihren Gedanken und mit ihren Konzepten eine Blutspur hinterlassen und die uns bedrängen. Und David sagt nicht, ich werde jetzt mal dafür sorgen, dass die hier irgendwie beseitigt werden. David nimmt sich nicht das Recht, Gottes Gericht eigenmächtig an sich zu reißen, sondern es kommt aus seinem Herzen, er sagt, Herr, wenn du wolltest sie töten, dass sie nicht mehr dieses Böse tun können. Und eine ganz ähnliche Haltung werden wir dann im Römerbrief wiederfinden. In Römer 12, Vers 19, das sagt Paulus, ist doch ganz ähnlich, da sagt er, rächt euch nicht selbst. Römer 12, Vers 19, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, spricht der Herr. Römer 12, Vers 19 im Neuen Testament. Und so sagt es, so ähnlich sagt es David hier. Und so deutlich ist jetzt, dass diese Verse kein Fremdkörper sind im Psalm 139, sondern sie sind Ausdruck von Davids Nähe zu seinem Gott, weil er mitleidet, weil er auch mittrauert, wie diese Mitmenschen Gottes Nähe, obwohl er ihnen so viel Gutes getan hat, wie sie die mit Füßen treten, wie sie davor ausspucken, wie sie die mit allem, was sie versuchen, bekämpfen. Aber, und damit kommen wir zum Schlusswort des Psalmes, zu den letzten beiden Versen, David überhebt sich nicht selbstgerecht über diese Menschen. Das wird auch deutlich. Sondern David spricht im nächsten Atemzug von seiner eigenen Gefährdung. Erforsche mich Gott, Vers 23, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne mich, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigen Wege. Das klingt nun wahrlich nicht selbstgewiss. Und Benedikt Peters hat zu Recht gesagt, David hat nicht nur Abscheu vor dem Bösen, das in seinen Feinden ist, sondern er hat auch Abscheu vor dem Bösen, das in ihm ist. Und deshalb beendet David sein Gebet mit dieser demütigen Bitte. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich weiß, wie gefährdet ich bin in meinem Herzen, Gott. Ich kann mir meiner selbst nicht sicher sein. Ich kann für mich selbst nicht die Hand ins Feuer legen. Und darum, Herr, du musst auf mich aufpassen. Und du musst mich auch vor mir selbst beschützen. Und so erkennen wir in diesen letzten Versen die unbedingt gewollte Nähe. Das ist das Letzte, die unbedingt gewollte Nähe. Dass David sagt, Herr, ich brauche dich, halt mich fest, zieh mich so nah zu dir ran wie irgend möglich. Und hier schließt sich der Kreis zu Vers 1. Was hatte David in Vers 1 gesagt? Herr, du erforschst mich. Du erforschst mich. Da hat er das beschrieben als eine objektive Tatsache. Und jetzt ruft er das am Ende in Vers 23 ja, wie eine leidenschaftliche Bitte aus. Ich will das auch. Herr, du erforschst mich, habe ich in Vers 1 gesagt. Aber in Vers 23 will ich nochmal betonen, ja, bitte tu es. Ich will das auch von ganzem Herzen. Und das zeigt seine innere Haltung. Damit sagt David nämlich, ich will dir wirklich von Herzen gehorsam sein. Und Herr, wenn du mir etwas in meinem Herzen zeigst, was gegen deine Ehre ist, mir etwas in meinem Herzen zeigst, was dich betrübt, mir aber auch in meinem Herzen etwas zeigst, was zum Schaden meines Nächsten ist, wo ich ihm vielleicht Unrecht tue, wo ich ihm nicht wohlgesonnen bin, Herr, dann will ich das auch ändern, mit deiner Hilfe. Ich will wollen, was du willst. Was du willst. Erforsche mich, Gott. Und erkenne mein Herz und wirke dann auch an mir. Prüfe mich, wie ich es meine. Bitte. Herr, ich weiß um mein störrisches Herz. Und deshalb komme ich immer wieder zu dir und bitte dich, mich zurechtzubringen. Und solltest du, Herr, erkennen, dass ich an irgendeinem Punkt auf einem falschen Weg bin, dass ich mich an irgendeinem Punkt in irgendeiner Frage, in irgendeiner Beziehung verrannt habe. Das heißt ja nicht gleich, dass ich den Glauben verleugnet habe, aber dass ich mich irgendwie gefangen habe in den Stricken meiner Eitelkeit oder in den Stricken meines Stolzes oder in den Stricken meiner Enttäuschung oder in den Stricken meiner Bitterkeit. Herr, erforsche mich, Gott, und erkenne, wie ich es meine und bring mich wieder zurecht. Pass auf mich auf. Der letzte Satz. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Pass bitte auf mich auf. Charles Haddon Spurgeon, den sie den Fürsten der Prediger im 19. Jahrhundert nannten, war immer bewusst, wie sehr er diese bewahrende Nähe Gottes braucht. Und er sagte einmal, Herr, und das ist genau der Geist von Vers 24, Herr, behüte mich auf allen Wegen. Behüte mich im Tal, damit ich nicht über meinen niedrigen Stand murre. Behüte mich auf dem Berg, damit ich nicht schwindlig werde, vor Stolz so hoch erhoben zu sein. Behüte mich in der Jugend, wenn meine Leidenschaften stark sind. Behüte mich im Alter, wenn ich mir auf meine Weisheit etwas einbilde und deshalb ein größerer Tor sein mag als selbst die Jungen. Behüte mich, wenn es zum Sterben geht, damit ich dir auch dann treu bleibe. Behüte mich im Leben, behüte mich im Sterben. Behüte mich in der Arbeit, behüte mich im Leiden, behüte mich im Kampfe, behüte mich in der Ruhe, behüte mich überall, denn überall habe ich dich nötig. O mein Gott, das meint diese Bitte. Sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und so stehen wir am Ende beschämt vor diesem Psalm, wo Gott uns mit jeder Zeile zeigt, wie nahe er uns sein will. Mit jeder Zeile. Studieren Sie das unbedingt zu Hause nochmal nach. Wir finden hier erstens seine umfassende Nähe, die uns von allen Seiten umgibt. Zweitens seine unausweichliche Nähe, der wir niemals entkommen könnten, auch nicht in den entferntesten Gegenden Tibets. Seine ursprüngliche Nähe wird uns hier gezeigt, die schon im Moment deiner Zeugung bei dir war und für dich da war. Und ja, es ist viertens eine unbegreifbare Nähe, viel kostbarer, als unsere Sprache jemals ausdrücken könnte. Und trotzdem bleibt es fünftens für viele Menschen eine unerwiderte Nähe, weil sie diesen Gott, der sie ruft, ablehnen und bekämpfen. Und darum muss am Ende sich jeder von uns aufrichtig fragen, ist Gottes Nähe für mich sechstens eine unbedingt gewollte Nähe? Das ist die einzige Alternative. Am Ende bleibt nur fünf oder sechs. Ja? Also entweder es ist eine unerwiderte Nähe, die dein Leben prägt, Gott gegenüber, oder es ist eine unbedingt gewollte Nähe. Dazwischen gibt es keinen Spielraum. Und das zeigt sich an der Frage, ob ich diese Bitte von Vers 23, 24 zu meiner eigenen Bitte machen will. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Das letzte Wort in diesem Psalm richtet unseren Blick weit nach vorn. Derech Olam, der ewige Weg. Ewigkeit ist das letzte Wort in diesem Psalm. Und so bittet David, Herr, leite mich auf dem Weg, der im Himmel endet. Leite mich auf dem Weg, der mündet in die erfüllte Gemeinschaft mit dir und mit allen, die dich lieb haben. Leite mich auf dem Weg, der in Gottes herrliche Ewigkeit geht. Ja, und der hier schon leise uns den Klang der Ewigkeit hören lässt. Also wenn wir solche Worte Gottes lesen, dann ist es, als wäre die Tür schon ein wenig geöffnet und als würde schon ein bisschen von dem Klang der Ewigkeit zu uns herüberschallen. Die Transhumanisten, so haben wir es gestern auch gehört in dem Seminar, die hinken ihrer Zeit hilflos hinterher. Die Transhumanisten kommen 2000 Jahre zu spät mit ihren Unsterblichkeitsfantasien. Der Schöpfer hat uns den Weg zur Ewigkeit schon längst geöffnet. In dem einen, der von sich selbst sagen konnte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, das heißt, niemand kommt in den Himmel als allein durch mich. Johannes 14, Vers 6. Wo Menschen nur absurde Theorien bieten, da hat unser Herr Jesus Christus schon längst Fakten geschaffen. Fakten durch sein Kreuz, an dem er alles, was uns von Gott trennen musste, auf sich genommen, unsere Strafe getragen, unsere Schuld gesühnt hat. Fakten durch seine Auferstehung, mit der er endgültig bewiesen hat, dass er die absolute Wahrheit ist und stärker als Hölle, Tod und Teufel und alles, was uns sonst noch bedrohen könnte. Und darum ist am Ende die eine Frage, die über deine Zukunft entscheidet: Bist du schon auf diesem ewigen Weg? Gehst du mit Jesus? Denn auf diesem ewigen Weg kannst du nur mit Jesus gehen. Auch die Psalmen stellen uns immer wieder vor dieses krasse Entweder-Oder. Wir haben das gestern am Ende vom Psalm 73 gelesen, Vers 27. Da heißt es, die von dir weichen werden umkommen. Und umkommen meint nicht einfach sterben und dann ist vorbei, sondern umkommen meint Hölle. Hölle auf ewig. Und der nächste Vers 28 von Psalm 37 sagte, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und dass ich weiß, er bringt mich auf diesem Weg ans Ziel. Darum die Frage, gehst du schon mit Jesus? Das ist eine sehr persönliche Sache. Vertraust du ihm? Beanspruchst du seine Vergebung? Hast du das schon mal zugegeben vor ihm? Jesus, ich brauche das, dass du am Kreuz meine Schuld getragen hast. Lass das bitte für mich gelten. Wenn du mit Jesus gehst, dann wirst du dankbar dieses Gebet zu deinem eigenen machen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir für dieses Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns in diesem Psalm 139 dein ganzes Herz aufschließt und dass du uns entscheidende Wahrheit offenbarst über unsere Vergangenheit, über unsere Gegenwart und über unsere Zukunft. Herr, unfassbar, dass du in der Sekunde, als wir gezeugt wurden, dabei warst, dass es dein Werk war, dass wir überhaupt ins Leben kamen. Danke, dass du bis heute nicht von uns gewichen bist. Danke, dass du uns auf ewig bei dir halten wirst. Herr, und lass uns in dieser Gewissheit getrost dieses Evangelium weitertragen, bis in die letzten tibetischen Gegenden, Herr, bis in die letzten Winkel unseres Landes und unserer Stadt, dass Menschen begreifen, du rufst sie in deine Nähe, du bist ihnen nah, auch wenn sie es nicht merken. Und sie dürfen dich anrufen und Geborgenheit finden statt Verdammnis. Bei dir, Herr Jesus, der du gesagt hast, dass du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Du lieber guter Herr. Amen.